Hallo! So, hier ist wieder Torben. Nächste Folge von Lass mal klubben, dem TKH-Podcast. Und heute haben wir ja eine Turnschwester dabei, eine Arbeitskollegin quasi, so im übertragenen Sinne, die unsere Trainerin der unserer Bundesliga-Basketball-Damenmannschaft, Sydney Parsons, ist da. Sydney, grüß dich.
Hi. Hallo, guten Morgen.
Na, ja, guten Morgen. Stimmt, das dürfen wir aber nicht sagen, wann wir das ausstrahlen, wann wir das aufnehmen, aber wir sitzen morgens hier.
Ja.
Weil wir Arbeitstiere sind.
Mhm, genau.
Weil wir ganz früh arbeiten.
Ganz genau.
Muss ich mich selber gerade ein bisschen auslachen. Sydney, bevor ich jetzt erstmal frage, warum du hier bist, was du machst, du bist ja schon ein bisschen rumgekommen.
Mhm.
Du warst Profispielerin in Australien, in Deutschland, in ein paar Städten und bist jetzt Trainerin von unserer Basketball-Damen-Mannschaft.
Mhm.
Bist noch Co-Trainerin von der Nationalmannschaft und Cheftrainerin von der U20-Nationalmannschaft.
Mhm.
Das alles mit, korrigiere mich, 33?
34.
34?
Genau.
Krass, also wie, warum, weshalb, warum bist du hier?
Ja. Ja, also ich habe, war quasi immer so. Ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen und war auch dort in der High School. Und genau, also als ich jung war, habe ich das immer so gemacht. Ich habe zwei Sport immer gleichzeitig gespielt.
Mhm.
Zum Beispiel in High School habe ich immer Fußball und Basketball gleichzeitig gespielt und war immer fleißig mit dem Studium und mit Noten und alles. Also ich wollte immer alles machen und so gut wie möglich. Und keine Ahnung, ich hab nie in meinem Leben einen Moment gehabt, wo es mir langweilig war. Und ich kann es nicht vorstellen, wenn ich nichts zu tun habe.
Mhm.
Also ich bin eigentlich immer so, dass ich alles machen will und immer was zu tun haben will. Und ja, genau, also das war bei mir immer beim Sport zum Beispiel, auch beim Studieren. Und in College habe ich auch Basketball und Fußball mein erstes Jahr gleichzeitig gespielt.
Mhm.
Genau, und jetzt in mein Coaching-Leben kann ich das auch nicht anders vorstellen, mehr als eine Sache immer zu machen oder so viel wie möglich zu machen oder so viele Spielerinnen zu helfen, wie ich helfen kann eigentlich.
Okay, krass. Und das hast du mit den Noten auch alles hingekriegt? Weil sonst ist ja immer viel, also auch aus eigener Erfahrung, ich habe das nie leistungsmäßig gemacht, aber ich habe Handball, Fußball, Tennis nebenbei gespielt. Dementsprechend waren natürlich auch meine schulischen Noten.
Ja,
das
also,
war bei dir nicht so.
Nein, meine Mama war sehr streng und wir mussten immer gute Noten haben und das für mich, das hat geholfen. Also ich kann es nicht anders vorstellen, Schule und Sport nicht zu haben. Das hat mir auf beider Ebene geholfen. Ich habe ja dann immer zum Beispiel Training gehabt, da könnte ich nur auf Basketball konzentrieren und dann, wenn ich fertig war, dann könnte ich nur auf Schule konzentrieren und das hat mich auf jeden Fall geholfen. Ich habe Double Major bei der Uni gehabt dann. Mhm. Ich bin zu der University in Connecticut gegangen und dort habe ich auch immer 1 bekommen in jeder Fache und war auch Valedictorian von meiner University.
Okay.
Aber das war mein Ziel Anfang an, mein erstes Jahr. Hat ein Professor von mir, ich habe ihm alle 4 Jahre gehabt, hat so eine Herausforderung gestellt, weil wir haben nur eine Studenten bisher gehabt von der Universität, das hat das alle Noten 1 in 4 Jahren hingekriegt. Und er hat gesagt, dass er hat das noch nie gesehen und niemand wird das wieder erreichen. Und dann habe ich mein erstes Jahr, mein erstes Tag entschieden, dass ich das erreichen wollte. Und das hat mich wirklich gepusht und war am Ende meinen 4 Jahren Valedictorian von meiner University.
Abgefahren.
Ja.
Okay, also das hat gereicht, dass der Prof gesagt hat, das wird nie wieder jemand erreichen, dass du dir gesagt hast, weißt du was, doch.
Genau, ja, ich wollte ihm zeigen, dass es wieder machbar ist und er war mein Mentor mein 4 Jahren, also ich bin wirklich klar mit ihm gekommen, aber er war auch genauso, er war ein Deutsch.
Ja.
Ja, also das hat genau gepasst und er hat mich auch so immer gepusht und als er das gesagt hat, mein erstes Tag, habe ich gedacht, ich will das eigentlich machen und das war immer mein Ziel, alle 4 Jahre.
Krass. Okay, dann nochmal nachträglich Glückwunsch.
Danke.
Das wusste ich jetzt nicht. Das stand in dem Wikipedia-Artikel natürlich nicht drin.
Ja, danke.
So. Gab es denn auch was, weil du hast ja deine A-Lizenz, hast du ja auch mit Auszeichnung bestanden.
Mhm.
Gab es denn auch irgendwie da so ein Moment, wo du gesagt hast, oder wo irgendjemand was gesagt hast, wo du dir gedacht hast, weißt du was, ich zeig dir das jetzt doch.
Also nicht den Moment, aber ich bin auch so wie ich arbeite, ich will es alles so besser machen, so wie ich das machen kann, bin auch so Perfektionist und das war bei der A-Lizenz auch genauso. Also ich habe sehr viel Motivation hinter der A-Lizenz gehabt, aber wollte es einfach so gut wie möglich machen und Basketball ist meine Leidenschaft und bei der A-Lizenz ist es auf jeden Fall sehr viel Arbeit, man muss sehr viel Zeit investieren in den Lizenz.
Ich würde sagen, ich habe das ein bisschen durchgelesen mit Hospitation und allem drum und dran und das hast du denn ja noch unter den Corona-Bedingungen irgendwie gemacht.
Genau,
und so.
Ich war aber bei den Herren-Nationalmannschaft und könnte da unter Alan und unter Henne Rödel hospitieren. Mhm. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ich habe auch meinen eigenen Lehrgang gehabt bei der U20, also das hat nicht mitgezählt. Aber wir haben dann in der Phase immer die Lehrgang hintereinander gehabt und deswegen könnte ich dann bei Stefan bei der U18 hospitieren oder bei Hannah Ballhaus. Deswegen hat das gut funktioniert zeitlich. Es war auf jeden Fall viel, aber das war so ein bisschen Glück im Unglück in der Zeiten, dass ich hätte eigentlich eine U20-Maßnahmen den Sommer gehabt in Israel. Okay. Aber es wurde abgesagt wegen Corona und deswegen könnte ich den ganzen Sommer, ich war auch bei Bayern München, habe da auch hospitiert und genau, könnte sehr viel Zeit investieren. Dann müssen wir ein Buch schreiben über unsere Basketballphilosophie. Und für mich, das war erstmal auf Deutsch zu schreiben, war das auf jeden Fall eine Herausforderung. Es hat ein bisschen Zeit gedauert, aber wenn man über Leidenschaft schreibt, dann geht es eigentlich einfach. Und deswegen für mich war es auf jeden Fall eine große Zeit. Investment, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Ja, doch.
aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und am Ende, es war nicht einfach, aber das ist einfach alles so rausgekommen.
Wie ist denn deine Basketballphilosophie? Ist das so wie bei Dirk Nowitzki und Holger Geschwindner, Basketball ist Jazz, oder ist das ein bisschen anders?
Bisschen anders, okay. Ja, genau. Also in dem Buch zum Beispiel habe ich auch so geschrieben, Offense Philosophy habe ich auch ein bisschen anders. Mhm. Defensive Philosophy habe ich auch mein eigenes entwickelt über die letzten 4 Jahre. Mhm. Genau, und es ist so, wie wir jetzt in Hannover spielen. Ich will meine Spielerin erstmal persönlich weiterentwickeln. Wir machen viel auf, egal, dass wir jetzt Profi-Basketballer sind, wir machen viel mit, zum Beispiel, jeder kriegt ein Buch von mir und liest es während der Saison über entweder Leadership oder Mannschaft, wie man das am besten machen kann. Und genau, also wir machen sehr viel auch mit der Mannschaft, Videoanalyse, alles, dass die Spielerinnen auch lernen am Ende der Saison. Wir machen sehr viel individuelles Training, dass wir die Spielerinnen weiterentwickeln können. Und meine Philosophie beim Offense ist einfach, nicht nur Systeme zu laufen, sondern dass die Spielerinnen an den Basketball verstehen. Okay. Und das machen wir aus unserer Read and React Offense. Mhm. Hat sehr viel Components dazu, aber wir wollen ein bisschen anders spielen, schnell spielen auf jeden Fall, aber nicht immer die gleiche zum Beispiel Systeme laufen, immer lesen, was der Defense uns gibt. Mhm. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Spieler erstmal sich weiterentwickeln können, jede Saison, Basketball verstehen und auch Spaß haben. Und das kommt dann alles zusammen.
Okay, cool. Also du verstehst das einfach generell so ein bisschen ganzheitlicher. Das ist nicht nur so dieser Fokus auf irgendwie Profisport und so muss es laufen, das trainieren wir jetzt bis zum Erbrechen, sondern auch dazu befähigen, selber Lösungen zu finden.
Genau, ja. Genau, ich habe in Deutschland, also ich habe in College erstmal gespielt in den USA und dann in Deutschland war ich 6 Jahre und bei verschiedenen Vereinen und habe auch sehr viel gelernt von meinen Coaches, aber manchmal habe ich auch das persönlich erfahren, wenn man zum Beispiel in Februar da sitzt und bei dem 100 Training da bin und keinen Bock auf 1 gegen 1 hat oder irgendwas so oder ja, ich habe unter sehr viele Systeme gespielt und dann war ich auch in Australien, wo das dann komplett anders ist. Also in Deutschland ist es sehr, sehr strukturiert. 2x Training am Tag, jeden Tag und ja, am Ende der Saison denkst du so, oh, krass. Yeah. dann gehst du nach Australien und der Niveau ist auf jeden Fall hoch, aber da hast du nur 3 Trainings unter der Woche und dann ein 20 Minuten Warm-up und dann spielst du einfach und das ist auch sehr viel Read and React, schnelles Basketball, höheres Tempo. Aber ich habe dann immer den Ziel gehabt als Coach, eine Mischung von beide, weil ich finde, beide haben auf jeden Fall die Vorteile, aber nur das System zu machen, was wir hier in Europa spielen oder nur das in Australien, ich glaube, eine Mischung von beiden ist perfekt und das habe ich dann versucht, als Coach Elemente von beide hinzubringen, weil ich kenne beide Seiten, manchmal ist es zu wenig, manchmal ist es zu viel und ich weiß, wie es ist als Spielerin, manchmal, wenn du da stehst, auf beide Seiten und genau, als Coach ist es mein Ziel, eine Mischung von beide zu finden.
Okay. Aber hast du in Australien, wenn du jetzt sagst, da war nur 3x am Tag Training und du hast ja schon gesagt, du kannst das nicht haben, wenn du nichts zu tun hast, du musst noch. Wie war das? Also wenn du nur 3x Training hattest, wie hast du dich anders beschäftigt? Was hast du noch dazu gemacht?
Ja, also es war super für mich. Mein erstes Jahr habe ich mit einer Spielerin zusammen gewohnt und ihr Mann. Ja. Und die haben mir sehr viel von Australien gezeigt. Also ich war dann viel surfen, ich da war. Ja. Immer am Strand, wir waren immer auf dem Boot zusammen. Also wir haben immer was gemacht. Ja. Australien wirklich erlebt und das war toll. Aber basketballerisch habe ich auch sehr viel Glück gehabt. Weil in Australien hast du dann die Damenmannschaft und hast du die Herrenmannschaft. Und mein erstes Jahr war ich die einzige Profi auf die Damenmannschaft, aber da waren 3 Profis auf der Herrenmannschaft.
Okay.
Und ich bin super klar mit dem 3 gekommen. 2 waren aus Colorado und wir kennen die gleichen Leute.
Yeah.
Und deswegen waren wir jeden Tag in die Halle zusammen.
Okay.
Und genau, also wir haben dann die 3 Mannschaftstraining gehabt, aber wir haben dann so eine kleine Gruppe mit den Profis gemacht, weil in Australien ist jeden Verein ungefähr 20 Minuten weg voneinander. Mhm. Und deswegen haben wir mit dem anderen Profi so einen kleinen Workout-Group gemacht. Okay. Und wir haben dann jeden Morgen Training zusammen gemacht oder ein bisschen 5 gegen 5 gespielt, Athletiktraining zusammen gemacht. Also wir waren sehr, sehr fleißig. Also in den Sommer, als ich in Australien war, mein erstes Sommer, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich weit gekommen bin von Einzeltraining, von Athletik, alles. Und dann die letzten 3 Jahre, dass ich da war, habe ich dann mein eigene Business aufgegründet.
Okay.
Also dann bin ich so mit Coaching wirklich angefangen und habe Einzeltraining angeboten zu ein paar Kindern. Also die haben erstmal gefragt und das waren erstmal 5 Kinder und dann am Ende über 50. Hey, und dann habe ich Einzeltraining angeboten, Gruppentraining, auch Athletiktraining und Camps gemacht in Australien. Mein letztes Jahr habe ich auch eine Schulprogramm übernommen von Sheldon College. Das ist so eine private Schule in Australien, in Brisbane. Und dort habe ich den ganzen Basketballprogramm übernommen und quasi Kinder von die erste Klasse bis zur 10. Klasse gecoacht und beide Mädchen und Jungs und habe den so Team-Basketball auch gecoacht.
Abgefahren. Ja. Ich finde das cool. Also gerade auch mal so unterwegs zu sein, mal zu gucken, okay, was ist so außerhalb von meinem Dunstkreis, wo kann ich mir was rausziehen, was für mich oder für das, was ich machen will, quasi irgendwie passt. Ich finde das immer ganz cool.
Ja.
So, jetzt bist du ja, um jetzt mal so den Weg so ein bisschen hier nach Hannover zu finden. Mhm. Übrigens, wir haben uns das erste Mal kennengelernt, getroffen beim Season Opening. Genau. Da warst du noch Trainerin von Wasserburg. Da habe ich euch zum Hotel gefahren.
Genau, danach. Ja, kenne ich noch, von dem Flughafen.
Ja, genau, richtig. Das ist mir, ich weiß nicht, gestern, vorgestern so wieder eingefallen. Mhm. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja. So, da warst du ja Trainerin von Wasserburg. Mhm. Jetzt bist du in Hannover gelandet. Einmal, wie hast du dich so in Hannover eingelebt? Du bist ja seit letztem Sommer hier quasi. Mhm. Wie war so die Umstellung für dich, Hannover oder von Wasserburg nach Hannover? Wie hast du dich eingelebt? Wie fühlst du dich in dieser schönen Stadt?
Ja, also es gefällt mir total. Ich war 3 Jahre in Wasserburg und es war einfach Zeit für die Änderung. Und es war lustig, ich habe mit Svenny Brunkost damals, wir waren beide noch in Wasserburg, aber wir waren dann unterwegs für die Nationalmannschaft im November. Mhm. Und wir saßen beide auf dem Flug nach Riga für unsere EM-Quali. Und wir saßen beide da und haben beide so auf Hannover ein bisschen gesprochen, weil Svenny entschieden hat, wegen 3x3 nach Hannover umzuziehen. Und keine Ahnung, ich hab Hannover eigentlich immer in meinem Kopf gehabt. Mhm. Als ich gewusst hat, dass es Zeit war, weg von Wasserburg zu gehen, habe ich nur einen Verein eigentlich in meinem Kopf und das war Hannover von Anfang an, obwohl Hannover mich nicht angeboten hat.
Okay. Also du hast quasi gefragt, hey Leute, kann ich das machen?
Also Svenny hat eigentlich mir alles verkauft am Anfang, gesagt, wie geil die Stadt ist und Svenny war auch total glücklich hier und ja, also den ganzen Projekt hier, was wir eigentlich haben, wir haben den 3x3-Mannschaft hier, wir haben den OSP, auch hier TKH, alles, was eigentlich Hannover hat, das war für mich von Anfang an sehr, sehr interessant, weil ich glaube, den Verein insgesamt hat so viel Potenzial und genau, das ist so einfach gewesen. Ich habe mit Svenny gesprochen, Svenny dann mit Doro, mit meiner Agent und dann auch nochmal mit Roger und dann hat alles geklappt. Und seit ich hier bin, ich bin dann im Mai nach Hannover gekommen und das war auch nochmal in die Corona-Zeiten, wo man nicht so viel machen könnte in Mai damals und dann habe ich mein EM gehabt mit der U20. Mhm. Deswegen über den Sommer war ich in Hannover nicht so viel, aber seit August bin ich dann wirklich hier gewesen und es gefällt mir total. Also es ist eine riesige Änderung von Australien zum Beispiel, auch von Wasserburg, aber es gefällt mir. Es gibt so viel zu tun hier. Es gibt immer so die Ecken, du kannst dann in Linden gehen oder List. Es gibt sehr viel zu tun außerhalb von Basketball, was mir total gut gefällt. Aber ja, also soweit finde ich es super. Genau, ich wünsche mir ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen auch von Nordsee, von Hamburg zum Beispiel, ein bisschen mehr anzuschauen, aber ich glaube nach der Saison wird der Zeit nochmal sein.
Ich wollte gerade sagen, so wenn ihr denn fertig seid mit der Saison, dann wird ja sicherlich ein bisschen Zeit sein.
Genau.
Apropos Saison, ihr seid jetzt ja gar nicht so, oder ich sag jetzt einfach mal wir, das ist wir sind ja der TKH.
Genau.
Wir sind ja gar nicht so schlecht gestartet. Mhm. Jetzt gab es aber natürlich relativ viele Spielausfälle. Und ich kann mich noch erinnern, ich kriege jetzt den genauen Kontext nicht mehr zusammen, da musst du mir nochmal ein bisschen helfen. Mhm. Du warst in der Geschäftsstelle und dann haben wir, ich glaube, es war das Pokalspiel, was ihr spielen musstet und eure kommenden Gegnerinnen vom Wochenende nicht.
Ja.
Und da warst du, ich glaube, das darf man sagen, ein bisschen pisst.
Ja.
So. Also, worauf ich hinaus will, ist, viele Spielausfälle, man weiß nicht so richtig, wann und mit wem kann ich jetzt planen. Mhm. Also das ist ja generell das Profisportproblem.
Ja.
So. Und jetzt rede ich mal mit einer Profitrainerin. Mhm. Wie ist das für dich gerade in der jetzigen Situation damit umzugehen?
Ja, also wir haben leider die letzten 2 Jahre müssen wir mit das wirklich umgehen. Ich kann sagen, letzte Saison war wirklich schlimm für uns. Und das war von den ganzen Corona-Sachen. Wir haben das letztes Jahr nie gehabt, wir waren nie betroffen. Mhm. Aber jede andere Mannschaft war dann leider betroffen und dann sind viele Spieler ausgefallen. Und für mich, das ist immer den Stress, dass es dann irgendwann auf den Verletzungsgefahr von den Spielerinnen kommt. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, so direkt nach Weihnachten haben wir 4 Spiele hintereinander gespielt. Mhm. Also wir haben wirklich wenig Weihnachtspause gehabt. Ich hab 2 Tage frei gehabt, glaube ich. Und dann direkt in 4 Spiele. Und genau, dann haben wir auch dort viel Verletzungsprobleme. Mhm. Genau, und dann haben wir wirklich den Unglück. Düsseldorf war positiv, hat man nicht gewusst. Wir haben gegen 3 positive Spielerinnen gespielt. Scheiße. Und dann 3 Tage später mussten wir gegen Freiburg spielen. Mhm. Und für mich, das allergrößte Priorität am Ende der Saison ist Gesundheit meiner Spielerinnen. Mhm. Und ich habe da so ein bisschen den Gefühl gehabt, dass das nicht... ja, also
dass das nicht oberste Prio auf Liga-Seite ist quasi.
Meine Gedanken in dem Spiel, in dem Freiburg-Spiel, war, wie viele Spielerinnen eigentlich wir ins Gefahr stecken. Und das war, also wir haben uns alle getestet, Freiburg auch, alle waren in der Zeit negativ, Gott sei Dank, aber ich habe dann immer hinter meinem Kopf die Gedanken gehabt, dass erstmal wir von Düsseldorf angesteckt waren und das noch nicht wissen, oder dass wir Freiburg zum Beispiel anstecken. Genau, und das war einfach krass für uns, auch die Spiele zu haben, also von Düsseldorf dann 2 Tage später gegen Freiburg zu spielen. Ja. Genau, und das war sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das war bisher unsere schwierigste Phase. Mhm. Wir haben dann, danach mussten wir eigentlich gegen Kelten spielen am Wochenende. Mhm. Und dann war es entschieden, dass das Spiel gegen Kelten ausfallen soll. Mhm. Und dann haben wir, wie gesagt, nochmal gegen Osnabrück. Das Spiel war auch abgesagt. Mhm. Osnabrück war damals in Quarantäne. Man auf jeden Fall verstehen. Ja. Die haben nur 2 Tage Training gehabt. Und man kann nach so einer Quarantäne 2 Tage kein Spiel spielen.
Bisschen wenig, ja.
Genau.
Ja.
Und wir haben auf jeden Fall die Entscheidung verstanden von Osnabrück. Also, dass Osnabrück nicht spielen könnte an den Sonntag. Mhm. Deswegen war das Spiel abgesagt. Mhm. Aber das war dann nochmal diese komische Phase. 3 Spiele hintereinander. Mhm. Innerhalb von einer Woche wirklich Gas, Gas, Gas gegeben. Und dann plötzlich Luft aus. Und ich glaube, für die Spielerin, das war wirklich so hoch und dann wirklich nochmal runter. Mhm. Und ich habe dann gemerkt für die Spielerin, wie schwierig das war, körperlich und auch mental. Mhm. Genau, und dann haben wir auch den Unglück gehabt mit dem Corona-Fallen.
Ja, also du warst ja auch selber betroffen, du warst ja selber auch in Quarantäne.
Genau, also wir haben erstmal, wir sollten an den Mittwoch gegen Kelten spielen, also das Nachholspiel eigentlich. Und dann haben wir 3 positive Fallen gehabt an den Dienstag, haben wir das alles rausbekommen. Und genau, dann war es 3 Spielerinnen auf einmal, 2 mussten in Quarantäne, auch wegen erster Kontakt, weil die Impfung noch nicht so ganz war. Genau, also die, ich glaube, die haben eine Woche gefällt, bis der Impfung hatten. Ja. Genau, und dann 3 Tage später haben wir uns alle nochmal, also wir haben uns direkt getestet, 3 3 Tage später die Ergebnisse bekommen und dann waren nochmal 3 von uns betroffen.
Okay.
Genau.
Okay, also wahnsinnig viele Spiele ausgefallen, total. Mhm. Das, was du auch gerade sagst, so körperlich ist ja das eine, aber auch mental ist ja wieder die nächste Frage, ne? Gerade im Profisport, wo du ja viel, also wir selber nie Profisport gemacht, aber man liest ja viele Bücher, informiert sich so ein bisschen, wenn man da sich irgendwie mit Sport beschäftigt, ist das ja eigentlich so, dass das A und O im Kopf irgendwie zu funktionieren und das den Fokus über eine lange Zeit zu halten. Und wenn du immer so diese Peaks haben musst, wo die Spiele sind und die fallen dann weg, ist es ja total anstrengend.
Genau, also das war eigentlich unser Thema über Weihnachten. Also man geht durch die erste Runde und meiner Meinung haben wir auch, also die Mannschaft, die waren vorletztes Platz letztes Jahr. Mhm. Und wir haben sehr viel geändert, mental sehr viele Sachen gemacht, dass wir nach Weihnachten 2. Platz waren. Mhm. Und ich war wirklich stolz auf die Mannschaft. Und wir haben auch Phasen, die nicht optimal gelaufen sind, aber wir haben auch Phasen, die überragend waren. Mhm. Und so läuft der Saison.
Aber ich würde sagen, wäre langweilig, wenn alles immer direkt funktioniert.
Genau, ne? Und man kann es auch nicht erwarten. Ich habe da auch die Mannschaft ganz klar gesagt, ich habe höhere Erwartungen immer, aber man kann es nicht erwarten, dass wir gehen von vorletzter Platz bis Meister innerhalb von einer Saison. Das war nie der Ziel, also nicht das der Ziel, aber nicht der Druck. Also ich bin nicht hergekommen und habe gesagt, hey Leute,
im ersten Jahr sofort Meister. Ja, okay.
Genau, also wir haben unsere eigene Ziele in der Mannschaft auf jeden Fall und wir wollen alles erreichen, was wir erreichen wollen. Aber wir machen nie Druck, dass wir zum Beispiel gleich Meister werden müssen oder die ganze Zeit erster Platz sein müssen. Die Saison ist lang und wir wollen uns entwickeln über die Saison. Und für mich haben wir das sehr gut gemacht bis Weihnachten. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall die Zeit gebraucht, nochmal erstmal runterzukommen. Ja. Eine Woche und dann nochmal wieder einzusteigen und nochmal den Luft nach oben zu kriegen. Mhm. Also wir haben es jetzt durch den Unglück gekriegt, also dass wir dann nochmal diese Pause hätte, aber 4 Wochen ist ein bisschen lang.
Ja, das würde sagen, ne? Ein Tag ist zu kurz, 4 Wochen ist dann wieder zu lang.
Auf jeden Fall. Und die Spielerin, man muss es sagen, also was die jetzt gegen Rheinland geliefert hat, wir haben ein Teamtraining gehabt innerhalb von 4 Wochen. Ein Teamtraining. Mhm. Also wir haben erstmal den kleinen Raum wegen dieser Kelten- und Osnabrück-Spielabsage. Wir haben der Woche davor schon trainiert. Aber da waren wir nur zu 7 oder zu 8. Also ich musste die ganze Zeit mittrainieren, dass wir zu 8 waren oder zu 10 waren. Mhm. Genau, und wir haben, ich glaube, wir waren die ganze Zeit keine 10 Spielerinnen, dass wir ein richtiges 5-gegen-5 Training machen können. Das war auf jeden Fall hart, das war wegen Verletzungen. Mhm. Und dann in dieser Quarantänephase waren die Spielerinnen manchmal zu 4. Ohne mich die ganze Zeit. Ja. Und ich muss es sagen, mental, es war auf jeden Fall eine Herausforderung für die, aber die haben das super hingekriegt. Mhm. Wir haben jeden Tag telefoniert, jeden Tag Videokonferenz gemacht, die haben jeden Tag einen Plan von mir bekommen, egal ob die zu 4 war, zu 5 war oder zu 9 war. Mhm. Die erste Woche haben die das alles alleine hingekriegt und das war sehr viel Skills Training, 1-gegen-1, 2-gegen-2. Und die haben dann nach jedem Training gefilmt und dann angerufen oder alles geschickt und die haben das super gemacht. Doro ist dann in die nächste Woche eingestiegen und hat das Training gemacht. Doro hat dann immer den Plan von mir bekommen und auch ihr eigene Sachen reingebracht. Mhm. Aber wie Doro und wie das Mannschaft dann in der Woche, manchmal waren die nochmal zu 5 oder dann zu 6. Und wir haben jeden Tag gewartet auf die negative PCR-Ergebnisse von jeder Spielerin. Wir haben nur beim Donnerstag war das allererste Mal, dass wir komplett wieder da waren. Und ich glaube, das war für die auch jedenfalls sehr, sehr tough. Mhm. Aber man hat es gesehen bei dem Spiel gegen Rheinland. Also das war ein Teamtraining. Okay. Und die haben alles geliefert. Die sind zusammen. Und ich bin wirklich stolz, was die eigentlich durch diese harte Zeiten gezeigt haben.
Sagen, wie schön das denn auch, also ne, auch als Trainerin schön zu sehen ist, dass so eine Scheißzeit, kann man ja ruhig sagen, dass das einen positiven Output irgendwie auf die Mannschaft hat. War jetzt ja so ungefähr gleiches Beispiel mit der Handballnationalmannschaft bei der EM, viele Corona-Fälle und 5000 neue Leute kommen mit dazu, aber trotzdem sagen alle, bestes Teamgefühl aller Zeiten. Mhm. Das ist ja schon mal ganz schön.
Ja.
Und also du hast ja gesagt, so im ersten Jahr noch keine Meisterschaft. Mhm. Von mir persönlich als Fan auch kein Druck, aber bei oben bei Hajo im Büro ist ja ein Balkon. Mhm. Und wir haben schon zu Andi Toba gesagt, wenn er bei Olympia in 3 Jahren nochmal was holt, dann machen wir Sektdusche vom Balkon.
Ja.
Wenn ihr Meister werdet, die Meisterschaft holt, dann könnt ihr oben auf dem Balkon und wir alle stehen unten und dann feiern wir, wie bei so einer Formel-1-Parade, wenn das okay ist.
Ja,
also wir haben Bock drauf.
Ja, wir uns auch.
Okay, gut, alles klar, dann ist das hier mit gebonkt. Ja. Björn, ich habe da was klar gemacht. Weil Björn und ich haben seit Ewigkeiten den Traum, Charlotte Salzmann, Faustball-Weltmeisterin war hier und unsere Faustball-Damen spielen ja auch Bundesliga, dass wir auch gesagt haben, wenn sie die Meisterschaft holen, dass wir dann auch auf den Balkon gehen.
Ja.
Deswegen bei euch natürlich das Gleiche.
Ne?
Also wir würden uns freuen.
Machen wir.
Okay, gut. Sydney, ich habe nochmal eine Frage, die vielleicht so ein bisschen deeper geht. Mhm. So. Du bist ja selber Profispielerin gewesen, sowohl hier als auch in Australien. Mhm. Du bist Profitrainerin, also du bist einfach im Profisport. Mhm. So. Jetzt ist ja immer die Thematik Frauen-Profisport, Männer-Profisport. Mhm. Wie hast du das in deiner Zeit, weil du ja auch sagst, du hast mit männlichen Profis in Australien zusammen trainiert, wie hast du das da wahrgenommen? Du hast ja schon so angeteasert, ne, ihr habt euch gut verstanden, das hat alles gut funktioniert. Mhm. Aber wie ist so dein Gedanke zu dem kompletten Rahmen irgendwie? Weil ich habe jetzt auch nochmal natürlich geguckt und da muss ich nochmal schauen, ein durchschnittlicher WNBA-Vertrag liegt bei 75.000.
Ja.
Ein durchschnittlicher NBA-Vertrag liegt bei 7,7 Millionen.
Ja, es ist wirklich krass. Und ich glaube, ich bin, das war immer ein Thema für mich. Ich habe auch ein Thema von meinem Bachelor-Thesis draufgeschrieben von Frauenbasketball und eigentlich Frauensport und wie unterschiedlich das ist. Und das ist auf jeden Fall eine riesige Thema, meiner Meinung. Wie ich mit das persönlich umgehe. Also ich habe auch jetzt mit Luisa, mit Leo, die zwei Spielerinnen, die jetzt vor 2 Jahren gedraftet wurden, dann haben wir auch jetzt so langsam ein bisschen mehr mit der WNBA zu tun. Auch Walt Hopkins, ich bin sein Assistant Coach von der A-Damen. Und man weiß, wie alles ist und eigentlich, wie hart die Spielerinnen arbeiten, wie hart zum Beispiel Walt als Coach arbeitet. Mhm. Und dann hörst du alles, was rauskommt von Geld oder Conditions oder egal. Und das ist auf jeden Fall was für mich ein Problem ist. Mhm. Ich würde auch nicht so sagen, Herren gegen Damen. Also als ich in Astrain war zum Beispiel, habe ich immer mit dem Herren zusammengearbeitet. Mhm. Unsere Vereine in Astrain, die waren auch super. Die haben uns gleich behandelt. Und ich habe, wie gesagt, jedem Training auch mit dem Herren gemacht. Und die haben mich auch als equal gesehen. Und das fand ich super. Ich glaube aber, wir müssen es weiter pushen, dass wir die gleiche Unterstützung bekommen. Weil ich habe auch sehr viele Herrenmannschaften gecoacht in Australien, auch mit sehr vielen NBA, NBL One Spieler gearbeitet. Und ich weiß auch genauso, wie hart die arbeiten. Mhm. Und die verdienen das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Damen, Frauen arbeiten genauso hart. Und es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. Das kann man sagen. Mhm. Athletik, Taktik ist es schon ein bisschen anders. Mhm. Aber das ist nicht zum Beispiel, dass das weniger ist, was die Damen machen. Es ist einfach ein bisschen anders. Mhm. Aber meiner Meinung nach muss es auf jeden Fall besser werden, die Conditions, überall. Mhm. Also einzeln, auch von der Mannschaft. Aber ich sage es immer, zum Beispiel zu unserer Mannschaft, wir müssen das auch selber pushen. Mhm. Und egal wie, aber wenn wir Erfolg haben und auch so ein bisschen in der Stadt gehen und uns weiter bekannt machen, auch für gute Sachen, wie wir Basketball spielen, wie wir eigentlich mit dem Stadt klarkommen, wie wir mit Kindern arbeiten. Mhm. Das sind die Sachen, die für uns unsere Namen immer weiter verbessern können. Und ich glaube auf jeden Fall, ich habe auch Eurocup, Euroleague-Spielerin gecoacht. Wasserburg war damals auch Eurocup. Und also wir können es auf jeden Fall weiter pushen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große Thema in Damenbasketball, immer noch.
Ja, und ja nicht nur im Damenbasketball, ne? Das hast du ja eigentlich in allen Sportarten.
Ja, auf jeden Fall.
Nochmal versucht, mich ein bisschen reinzulesen. Beim Tennis ist es so, dass die Grand Slams zumindest gleich bezahlt werden. Also die Preisgelder für Männer und Frauen sind gleich. Beim Laufsport, bei den Marathonveranstaltungen ist das so, dass das Preisgeld gleich ist.
Ja.
Aber bei ganz vielen Bereichen halt nicht. Also ein Thema Fußball ist ja nochmal auch, genauso wie NBA und WNBA, ist ja der Unterschied exorbitant so von den Millionenbeträgen.
Genau.
Aber es hat sich ja zumindest schon mal so ein bisschen was getan in der Wahrnehmung. Aber wie du schon sagst, da ist ja noch lange nicht fertig. Ne?
Ja.
Also Interview gelesen mit, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen, Kapitänin von der Handball-Damen-Nationalmannschaft. Und da ging es, das ist aber schon ein paar Jahre her, da ging es drum um die Verhandlungen mit dem Verband. Und da meinte sie, naja, man muss sich aber überlegen, wir können davon alle nicht leben. Also das sind keine Vollprofis im Regelfall.
Mhm.
Das heißt, die fahren irgendwie einen Abend nach Buxtehude, dann fahren sie am nächsten Tag irgendwo in der Nähe von München und müssen am nächsten Tag im Büro sitzen, keine Regenerationszeit.
Ja.
Thema Verletzung hattest du ja auch angesprochen. Verletzungsgefahr ist viel, viel höher, wenn ich mich nicht regenerieren kann.
Ja.
Und da ist natürlich auch die Frage, wo ist da die Begründungsgrundlage quasi, dass die Leute zumindest nicht vom Rahmen gleich behandelt werden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das war immer zu uns von Anfang an immer angesagt. Zum Beispiel, ich war in College bei der Universität und das hat man immer gesagt. Wir haben alle, ein paar von uns haben ein Ziel, International Professional Basketball zu spielen.
Mhm.
Und das war immer okay, schön. Das schafft ihr wahrscheinlich eins oder zwei oder drei Jahren und du kannst dann für den Jahr von das Geld dann leben, aber du musst was anderes machen. Ich glaube, deswegen war ich auch immer so ehrgeizig mit meinem Studium, weil ich habe dann immer hinter meinem Kopf oder jemand hat mir das immer gesagt, du kannst nicht nur von Basketball leben.
Mhm.
Und ich habe auch so viele Spielerinnen, die auch zum Beispiel nebenbei studieren, nebenbei arbeiten müssen. Ich finde es auch nicht verkehrt, weil ich bin so ein Mensch, der immer ein bisschen mehr zu tun haben will.
Mhm.
Aber ja, also man muss es auch irgendwann sagen, die Sportlerin zum Beispiel in den Sommer, wo wir wirklich von Covid, von der Absage von der Liga betroffen waren. Wir haben dann so viele Athleten. Ich hab zwei WNBA-Athleten, die dann eigentlich plötzlich keinen Job über den Sommer hatten.
Mm.
Und wir wollten auf jeden Fall weiter trainieren und die beide bereithalten, dass sie wahrscheinlich zu den WNBA in dem Jahr Training Camp gehen können.
Okay.
Oder dann den nächsten Schritt in den Career für die nächste Saison machen.
Mhm.
Aber das war wirklich schwierig, Leute. Die mussten auch nebenbei arbeiten. Wir haben plötzlich keinen Job über den Sommer gehabt. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Schritt, dass wir auf jeden Fall weiterhin pushen müssen.
Mhm.
Wegen Verträge zum Beispiel über 12 Monate oder wie wir das dann langsam verbessern können. Und das kommt, das ist ein allgemeines Problem, glaube ich, überall. Ich glaube, wir können es einfach weiter pushen.
Okay. Ich habe Organisationsentwicklung studiert und da geht es immer so ein bisschen darum, naja, so wie du das eigentlich auch siehst, Hilfe zur Selbsthilfe, selber Lösungen finden und so. Und jetzt machen wir mal kurz eine Traumreise. In 20 Jahren sitzen wir wieder zusammen und reden wieder über das Thema Diskrepanz Männer- und Frauenleistungssport, Thema Equal Pay.
Mhm.
Was würdest du in 20, 25 Jahren gerne sagen über das Thema?
Ja.
Also vielleicht einmal, dass es kein Thema mehr ist, aber wie könnten wir auch theoretisch dahin kommen?
Ich will, dass es irgendwann equal ist. Also das ist mein Traum, dass wir nicht mehr über Frauen und Herren Basketball reden, dass wir einfach über Basketball reden. Und dass Leute das auch sehen. Wie gesagt, das werde nicht so sein. Wir haben ein paar, ich habe meine ganze Coaching-Career und auch Playing-Career, keine 7 Spielerinnen oder Mitspielerinnen gehabt, die dunken können. Also wir werden das nie haben, so wie die Herren das haben von dem Athletikbereich. Aber wir spielen auch, wie gesagt, anders. Ein komplett anderes Spiel, wie das alles läuft oder was zusammenkommt. Aber ich glaube, beide Spiele haben auf jeden Fall nochmal den Push für den Sport. Und ich will, dass man das irgendwann sieht, Basketball allgemein. Und nicht nur, okay, Damenbasketball niedrig und dann Herrenbasketball ist immer Priorität. Ich will, dass wir irgendwann sagen, in 20 Jahren, dass es gleich ist, dass es equal ist von beiden Sporten.
Okay, das ist ja auf jeden Fall ein guter, lobenswerter und auch richtiger Wunsch, dass wir da irgendwann hinkommen. Mhm. Ich habe da jetzt irgendwie gerade nochmal, also ich bin ja gerade Vater geworden, meine Tochter ist jetzt 7, 8 Wochen alt und das ist schon was, wo man sich dann jetzt nochmal einen Ticken intensiver auseinandersetzt. Mhm. Eigentlich schon scheiße, dass man es vorher nicht so in dem Sinne gemacht hat, so, ne? Aber wo man auch so denkt, okay, krass, jetzt. Wenn die jetzt Profisportlerin werden würde, wenn man das jetzt nur vom Geld sehen würde, wäre es am sinnvollsten, wenn sie Tennis spielt, weil das so die einzige Sportart ist, wo du halt richtig Kohle verdienen kannst.
Ja,
so.
Ja.
Und das ist schon irgendwie scheiße, dass das so ist.
Ja, es ist auf jeden Fall schade. Aber wie gesagt, für mich ist es immer, man merkt das immer beim Mannschaftssport, also Fußball zum Beispiel. Es gibt auch so ein Buch von Megan Rapinoe, das habe ich über den Sommer gelesen und das ist wirklich krass bei zum Beispiel USA Soccer Federation. Also unsere Frauen haben die Weltmeisterschaft, Olympia, alles gewonnen. Und dann vergleichst du das zu den Herren, was die eigentlich erreicht haben.
Nicht viel im Vergleich.
Genau, und dann den Zahlen von was alle bekommen oder was den Mannschaft dann bekommt für Unterstützung. Und es ist auf jeden Fall krass. Aber wie gesagt, ich habe auch so viele Sportlerinnen, Spielerinnen. Und wir sagen immer, einfach weiter pushen. Wir müssen auch pushen beim Jugendbereich, dass wir sehr viel Mädels zum Basketball bringen oder zum Fußball, ist egal. Aber dass sie weiterhin Sport spielen und das Thema weiterhin pushen, weil ich glaube, nur so können wir das ändern.
Und dass er ja auch im Kopf drin ist, so dass es genau richtig und wichtig, dass ich das jetzt mache. Ich muss mir nicht sagen lassen, weil ich ein Mädchen bin, dass ich das nicht darf. Das ist ja dann so der Punkt, wo wir irgendwann von der Selbstverständlichkeit irgendwann mal hin.
Ja, ich glaube, das kommt auch sehr viel dran von wie man sie auch das eigentlich haltet. Also ich bin sehr oft in den Raum mit 7 Herren-Coaches und haben nie das Gefühl, dass die schauen mich an und sagen, okay,
wer macht die Frau die hier?
Ja, ich habe meine A-Lizenz gemacht. Wir waren zu zweit, ich und noch eine andere Frau. Und an dem ersten Tag hat jemand auch zu mir gesagt, du hast ein Deutschland-Hoodie an, von wem hast du das bekommen? Und dann habe ich einfach meinen Mund aufgemacht und gesagt, das ist mein Hoodie, ich bin Co-Trainer der A-Damen und bin auch U20-Head-Coach. Wer bist du dann? Und dann, das war einfach der Thema. Jeder hat das gehört und so, oh, okay.
Ja.
Und man muss auch in ein bisschen Selbstbewusstsein in den Raum gehen und sagen, ich bin ein Damen-Basketball-Coach oder eine Damen-Basketball-Spielerin. Und ich glaube, wenn man so einfach dasteht und mit ein bisschen Stolz umgeht, wie gesagt, meine Herrenkollegen, ich habe so viele Herrenkollegen jetzt zum Beispiel bei der Nationalmannschaft. Ich habe auch sehr viel mit Henrik Rödel gearbeitet oder war auch beim Camp bei ihm. Ich habe nie das Gefühl, dass sie mich anders angeschaut haben oder anders behandelt haben. Aber ich, wie gesagt, ich war in den Raum und sofort, die mir was gesagt haben, habe ich dann geantwortet und auch mich so genauso wie equal behalten. Und ich glaube, das ist auch eine Seite auch. Wir müssen uns das auch so sagen, hey, ich bin zum Beispiel, wir haben so viele 3x3-Spielerinnen hier, Svenny Brunkhorst, Sunny Greinacher, und die gehen in einen Raum und für mich dann ist komplett sofort Respekt. Und die pushen das auch. Also die gehen in einen Raum und jeder schaut die an.
Yeah.
Ich war vorgestern in den Baumarkt. Und da war ich da und noch eine Spielerin, 1,94. Und dann jemand ist zu uns gekommen und hat gesagt, hey, seid ihr von der Basketballmannschaft? Das ist so geil, was ihr alles macht. Und für mich ist das ein riesiges Zeichen in Hannover, wenn wir im Baumarkt sind.
Yeah.
Und eine von den Mitarbeitern kennt uns von Basketball und weiß, okay, ja klar, da war eine 1,94 Spielerin da. Deswegen ist es ein bisschen auffällig, dass die Basketball spielt, aber die haben uns sofort bekannt und dass wir Basketball spielen und wir gehen überall mit TKH oder mit Deutschland Sachen an und ich finde es wirklich, für mich ist es auch Präsenz, wie wir unsere Präsenz zeigen. Ja. Und ich habe eigentlich, muss ich sagen, von meinen Herren und Kollegen bei Nazio oder hier in Hannover oder überall im Basketball, ich habe auch einen Assistant Coach in Basketball gehabt, Kwam, er war auch super und ich habe nie das Gefühl, dass es ausgeglichen war. Aber wir müssen auch manchmal ein bisschen pushen, dass wir den Respekt haben.
Na, ich finde das wichtig, dass du das sagst, quasi als Betroffenen, Anführungszeichen, ne, dass es halt, ne, dass es ja nicht nur ist, so, wir müssen nicht nur einfordern, so, sondern wir müssen einfordern, aber wir müssen uns halt auch entsprechend verhalten. So, ne, dass es nicht nur so in diese Meckerrichtung geht, so, auch wir dürfen nicht, sondern auch, ne, wir sind da, wir sind so. Genau. Ich finde das so, ich muss ja auch sagen, du hast eine krasse Aura. So, das ist schon so, also ich würde dir jetzt nie irgendwie doof kommen, so, und ich kann. Ich sehe es quasi vor meinem inneren Auge, wie du denn gleich gesagt hast, so, wer bist du denn eigentlich?
Ja,
so.
Ja. Intens. Meine Spielerinnen nennen das immer intens.
Ja, okay.
Du bist sehr intens, das sagen die immer. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist so, ich habe auch zwei Brüder und das war bei mir immer so in den USA, als ich auch gewachsen bin. Ich habe meine zwei Brüder gehabt und dann haben immer die Freundinnen dabei. Und ich wollte immer mitspielen, immer alles mitmachen. Und sofort, als ich irgendwas zu meinen Eltern gesagt habe, so, oh, die sind unfair oder die behandeln mich anders. Meine Eltern haben das nie gehört. Die haben gesagt, ja, dann verdien es einfach. Und ich habe bis, keine Ahnung, meine erste Mannschaft, wo ich in eine komplett Damen- oder Mädchenmannschaft war ich erstmal 13, glaube ich. Okay. Ich habe nur immer mit Jungs gespielt. Und das war auch so, ich habe meine erste Mannschaft, kann ich noch erinnern, das war Fußball. Und mein beste Kumpel waren auch auf der Mannschaft. Wir waren alle sehr, sehr eng. Und bei dem ersten Spiel, keine Ahnung, jemand hat mich so unfair behandelt. Und sind meine beste Kumpel zu mir gelaufen und wurte sofort mit ihm streiten. Und mein Coach hat auch gesagt, hey, das machst du nicht. Sie muss zurückkämpfen, alleine. Yeah. Und habe ich auch gemacht und auch dann sofort den Respekt gehabt. Und so habe ich das immer gelernt. Also nicht immer zu sagen, ich will das oder ich brauche das, sondern ich habe es verdient. Und genau, so sehe ich das eigentlich.
Wenn meine Tochter alt genug ist, spiele ich ihr den Podcast vor und sage so, hör Sydney zu, so ist das richtig.
Ja, danke.
Cool.
Ja.
Sydney, ich glaube, wir sind da auf einem sehr ähnlichen Verständnis-Level, was das Thema angeht, so das gesellschaftliche Thema angeht. Ja. Finde es schön, dass du da so offen mit mir drüber gesprochen hast. Finde es immer wichtig, dass man wirklich da in einen Austausch geht, dass man so ein bisschen Awareness schafft irgendwie auch auf der anderen Seite, sagt man, ne? Also so, dass man einfach darüber im Austausch ist. Ja. So, danke
dafür. Sehr gerne.
Jetzt habe ich eine abschließende Frage. Ist jetzt wieder auch ein harter Cut, aber das sollte meine Abschlussfrage sein. Du als Basketballerin, ich muss jetzt leider wieder zum Männerbasketball gehen. Die große Frage, wie würdest du die beantworten? Michael, Kobe oder LeBron?
Michael? Ja.
Okay, warum?
Auf jeden Fall. Also, ich bin kein LeBron-Fan. Das ist einfach so. Ich war nie ein LeBron-Fan. Svenny will das jetzt anhören und direkt mit mir streiten. Yeah. Ich bin einfach kein LeBron-Fan. Einfach von seinem Spiel. Ich finde es anders, wie er spielt, aber nicht so taktisch oder wie, also du kannst zum Beispiel die Spiele von Kobe oder von Michael Jordan anschauen und jede Kleinigkeit analysieren und nehmen. LeBron ist einfach, er hat auf jeden Fall ein super Spiel, aber er ist auch sehr dominant und groß und macht sehr viel mit seinem Körper. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, wie Michael das mit seinem Athleticism gemacht hat und Kobe auch auf jeden Fall auf seine Arbeit, wie er war ein Arbeitstier.
Yeah.
Und, aber was ich einfach bei Michael Jordan krass finde, ist, dass er hat alles geändert beim Basketball, meiner Meinung. Also ich kenne das noch, als ich jung war, in den 90s. Ich habe Bulls immer angeschaut und Michael Jordan und damals war es einfach, Basketball war anders, als er gespielt hat. Und ich glaube, er hat ein Spiel so weit entwickelt, aber positiv entwickelt. Und wir haben zum Beispiel bei unserer Skills-Training haben wir auch Michael Jordan Finishing und Michael Jordan Step-Back. Also du nimmst immer die Sachen noch von ihm. Und ich finde einfach, wie er das Spiel weitergebracht hat und geändert hat, einfach krass.
Okay, also ist die Go-Debatte damit
Michael Jordan
erledigt.
Okay, ja, immer.
Gut, alles klar. In meinem Herzen ist es ja immer Dirk Nowitzki.
Dirk Nowitzki,
ich bin ein krasser Dirk Nowitzki-Fanboy, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Ich feiere den hart.
Fair enough. Fair enough. Wir haben auch so viele Spielerinnen bei uns, die auch ihm lieben. Und wir versuchen auch ein paar von seinen Moves in den Training einzubringen. The Fadeaway, Misdirection Move. Aber er ist auf jeden Fall.
Könnt ihr da nicht in Kontakt? Ist doch die... ach, scheiße, ich bin mit Namen so krass schlecht. Zipser...
Anne.
Über Paul in Kontakt zu Dirk. Dass der ein Training hier beim TKH macht?
Ah, ich weiß nicht, ob er...
Ihr weiß ich auch nicht. Also erst gerade in Schweden habe ich im Podcast von Toni Kroos gehört.
Okay, ja.
Kann er auf der Rückreise hier vorbeikommen.
Ja, ja, ich kenne ein paar Leute, die eigentlich mit ihm, eine Kollegin aus der Nationalmannschaft aus Würzburg, die hat auch mit ihm seinen Trustee gespielt und kennt ihn auch persönlich, aber... Ja, irgendwann, wenn er in Deutschland ist, dann wahrscheinlich versuchen wir nochmal.
Okay, ja. Dann muss er auch im Podcast hier sein. Ah, dann wäre ich noch aufgeregter als mit dir. Ja. Dann könnte ich wahrscheinlich nicht reden. Dann würde ich die ganze Zeit... und wie war das damals 2011? Und dann ist das für ihn wahrscheinlich super peinlich. Ja. Aber ist auch egal. Wir gucken mal. Ja. Wir bleiben da dran. Also genau. Wir haben jetzt zwei To-Dos mitgenommen aus diesem Ding. Meister inklusive Sektfeierei, Champagner vom Balkon.
Genau.
Wir sperren in die Straße, ist egal, was die Leute denken. Und irgendwie Dirk Nowitzki zu einem Training mit unseren
Mannschaft.
Mit unserer Damenmannschaft.
Ja, genau. Kriegen wir schon hin.
Okay, gut, alles klar. lieber Dirk, wir würden uns freuen.
Ja, genau.
Okay, mal gucken, ob er das hört. Wahrscheinlich nicht. Sydney, vielen, vielen lieben Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast, noch vor der Videoanalyse. Ihr habt gleich Videoanalyse, ne?
Ah, wir haben Training um 10.
Okay, dann also fleißig.
Danke.
Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und natürlich immer, wenn du in die Geschäftsstelle kommst und einen Beamer brauchst, wir sind immer für dich da.
Super, vielen, vielen Dank.
So, lieben Leute, danke fürs Zuhören, macht's gut. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ciao.